Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Heute Nacht bei Fazit: Eröffnung der Hamburger Balletttage mit Shakespeare-Sonetten und drei wichtigen Nachwuchschoreografen. Bilder der Magnum-Fotografin Susan Meiselers werden in der Deutschen Börse Frankfurt gezeigt. Die lohnt es sich näher anzuschauen. Dann fragen wir, wie können Kulturinstitutionen diverser, vielfältiger werden? Die Bundesregierung hat dazu ja einen nationalen Aktionsplan im Herbst vorgelegt. Die freie Wirtschaft liefert da einige Antworten. Erste Eindrücke vom hochrangig besetzten Poesiefestival in Berlin in dieser Fazitausgabe. Und wir waren dabei bei Dreharbeiten in Kolumbien zusammen mit dem Schriftsteller Hector Abad, dessen Buch Brief an einen Schatten vom Oscar-Preisträger Fernando Trueba verfilmt wird. Shakespeare hatten wir gestern hier in der Sendung in Form einer Hamlet-Premiere mit Sandra Hüller in Bochum und heute schon wieder. Nicht Hamlet, sondern die Shakespeare-Sonette. Die Staatsoper Hamburg eröffnet mit ihnen ihre Balletttage und dieser Tanzabend verdient auch deshalb besondere Aufmerksamkeit, weil drei Choreografen an der Uraufführung beteiligt sind, von denen möglicherweise einer die Nachfolge John Neumeyers antreten könnte. Aleš Martinez, Marc Rubete und Edwin Rivasov, alle sind erste Solisten im Ensemble. In Hamburg im Studio ist unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring. Wie hat man sich diesen Abend denn vorzustellen? Drei Choreografen, drei Stücke?
Ganz genau nicht. Der Aufbau des Abends, der war ziemlich ungewöhnlich. Die drei haben nicht jeder ein Stück choreografiert, sondern im Vorfeld eine Abfolge von Musikwerken festgelegt und dann jeweils Szenen darauf eben choreografiert, unterschiedlich. Das heißt, wir sehen eine Szene von Marc Rubete, die geht dann über in die nächste Szene, die ist vielleicht von Aleš Martinez choreografiert und so fort. Das heißt, die Choreografien der drei gehen wirklich ineinander über, ergeben ein ganzes Stück, sollen eine Einheit bilden, tun das auch bei Beibehaltung der verschiedenen Handschriften.
Und musikalisch ging das ja auch quer durch die Epochen von Renaissance bis Elektronik. Wir hören da mal kurz rein. Ja, das war jetzt mal so ein kurzer Zusammenschnitt, um zu zeigen, wie diese Vielfalt heute Abend aussah, Elisabeth Nehring. Aber diese Shakespeare-Sonette, sind die denn jetzt wirklich vertanzt worden oder wie ist denn da mit dem Text umgegangen worden?
Ja, jeder Choreograf hat seine eigene Perspektive auf diese lyrischen Werke von Shakespeare geworfen. Aleš Martinez hat im Vorfeld gesagt, er interessiert sich für den Schönheitsbegriff, für die Bedeutung von Schönheit und auch die Forderung nach Perfektion und übt aber gleichzeitig auch Kritik am Schönheitsideal. Marc Rubete interessiert sich für die Entstehung von Wertvorstellungen, auch für die Bedeutung von Liebe. Er arbeitet an einem Liebesbegriff, der auch die Unfähigkeit zur Liebe beinhaltet. Der Junge und die dunkle Dame, das sind ja prominente Figuren in den Shakespeare-Sonetten, die kommen immer wieder auch choreografisch vor, mit der Sehnsucht nach einer echten Begegnung, die so oft nicht eingelöst wird. Da hat er wirklich ein paar ganz sagenhafte Duette dazu choreografiert. Und Edwin Rivasov, der hat so die Lebensumstände der Shakespeare-Zeit, vor allem die großen Pestepidemien und was die mit den Menschen gemacht haben. Also das Stück heißt zwar Shakespeare-Sonette, hat aber eher lose thematisch im Kern etwas mit den Texten zu tun. Von den Texten selber hören wir nur ganz wenig. Und bei der Musik fand ich das interessant, weil das wirklich so, das ist einerseits Renaissance-Musik als Ausgangspunkt und andererseits zeitgenössische Musikstücke, die unser gegenwärtiges Leben spiegeln, aber eben auch unter Umständen Renaissance-Elemente aufnehmen. Habe ich erst gedacht, das kann irgendwie nicht gut funktionieren. Aber es kriegt doch einen Zusammenhang durch das wirklich gute Arrangieren der Szenen, dass auch die Musik, auch wenn sie zum Teil ein bisschen eintönig ist, wie man sich vielleicht jetzt auch nach dem, was wir gerade gehört haben, vorstellen kann.
Ja.
So,
ja. Ja. Konnte man denn da überhaupt verschiedene Handschriften unterscheiden, diese Handschriften von drei Choreografen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte nicht immer in jeder Szene das sagen können, wenn jetzt verschiedene Aktionen sind, ob das eine Duett doch von dem oder dem anderen ist. Aber das Stück, ich muss mal kurz so beschreiben, beginnt mit einem ganz wunderbaren Duett von Marc Robete. Das sind zwei Figuren, ganz weiß geschminkt, wie nackte, vorzeitliche Gestalten, die aneinander Halt und Liebe und Schutz suchen. Das ist sehr fein, sehr sensibel choreografiert, ein ewiger Strom an Hebungen und Berührungen, ein Nicht-Loslassen-Wollen voneinander. Und dieses Paar, das taucht dann immer wieder auf wie ein roter Faden, der so ein anarchisches Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit vermittelt. Und dieses Duett wird dann abgelöst. Und das ist schon einer dieser verblüffenden Momente, der das Stück hervorbringt, von einer Szene, Die Fabrik, choreografiert von Alish Martinez, auf der auf einmal so ein richtiges Bühnenbild vor unseren Augen erscheint. Zwei große Glaskästen mit starren Figuren da drin, dazwischen große Arbeitstische, drumherum Arbeiterinnen, die Puppen zusammenschrauben, Körperteile bearbeiten, also an der Produktion eines neuen und perfekten künstlichen Menschen sind. Und diese künstlichen Figuren, die tauchen später auch immer wieder auf. Also alle Elemente, die kommen und gehen, wechseln sich ab mit anderen Szenen und bringen schon zum Teil eine Menge Leerlauf hervor, aber zum Teil hat es, also es hat aber auch wirklich einen roten Faden.
Mhm. Haben Sie heute Abend jetzt einen Nachfolgefavoriten gesehen für Neumeier? Man kann es ja fast wie so eine Art Konkurrenzveranstaltung betrachten.
Na, würde ich nicht sagen, weil das wirklich, also ich fand das eher extrem kollegial, muss ich sagen. So ein, das wie so ein Kollektivwerk, und das hat mich wirklich verblüfft. Für mich war das ein erstaunlicher Abend. Ich hätte nicht erwartet, dass drei Choreografen mit doch sehr unterschiedlichen Handschriften ein so kohärentes Stück zusammen kreieren können. Das eben, wie ich schon sagte, Längen hat. Es hat Momente, die sich ziehen und die auch nicht überzeugen, aber das wirklich diesen roten Faden hat und berührende Momente hervorbringt. Und man muss sagen, Marc Robete ist sehr, sehr stark in Duetten und Trios. Und vor allem Alish Martinez, der hat heute bewiesen, dass er ein unglaublich gutes Gespür hat für die Bühne, für Gestaltung, dass er an echten Begegnungen interessiert ist in der Choreografie, dass er nicht nach Form, sondern nach wirklichem Erleben strebt und sich dann doch auch nochmal von dem Kollegen Edwin Revasov, der eher so ein bisschen konventioneller choreografiert, sehr abhebt. Es ging ja heute Abend nicht darum, irgendwie Nachfolger zu küren, da hält sich das Hamburg Ballett und der Intendant John Neumeier total bedeckt. Aber Alish Martinez hat extrem überzeugt und Marc Robete in den Trios und vor allen Dingen in den Duetten auch sehr.
Elisabeth Nehring über einen Ballettabend, der auch in die Zukunft verweisen könnte. Die Shakespeare-Sonette, choreografiert von, wir haben es gerade gehört, Marc Robete, Alish Martinez und Edwin Revasov. Als der Schauspieler Bruno Ganz im Februar starb, da gab es bald danach ein Rätseln, wen er wohl als künftigen Träger des Iffland-Rings bestimmen würde. Iffland was, hieß es da erstmal, da von diesem Ring ja eben nur sehr selten die Rede ist. Dabei gilt er als größte Auszeichnung im deutschsprachigen Theater, die von Schauspieler zu Schauspieler auf lebenslange Zeit weitergereicht wird. Und jetzt hat Jens Harzer ihn im Burgtheater in einer Zeremonie entgegengenommen und wieder fragen, passt der ihm überhaupt? Wird der geändert, der Ring? Trägt er ihn? Oder stellt man sowas vielleicht im Kästchen wie eine Trophäe auf die Kommode? Solche Fun Facts wurden heute in Wien natürlich nicht behandelt. Dafür hielten Peter Handke und Johann Simons die Festreden, wie Andrea Beer berichtet.
Schwarzer Anzug, schwarzes T-Shirt. Nach der Ehrung sitzt Jens Harzer am Bühnenrand im dezent beleuchteten Saal des rotsamtenen Burgtheaters. Nach dem ganzen Iffland-Rummel hat Harzer vor allem Lust auf seinen Schauspieleralltag.
Jetzt kann man sich wieder auf andere Sachen endlich konzentrieren. Es ist schön, aber auch mehr nicht. Es ist gut, dass es so lief, wie es lief, dass die Freunde da waren, die Menschen, die was gesagt haben, die mir wichtig waren, dass es eine bescheidene Veranstaltung war und jetzt reicht's.
Anstelle einer Dankesrede las Harzer einen literarischen Text. Unverhofftes Wiedersehen von Johann Peter Hebel.
In Falun in Schweden küsste vor guten 50 Jahren und mehr.
Den Iffland-Ring übergab Alexander Schallenberg, brandneuer Außenminister der österreichischen Übergangsregierung und für Kunst und Kultur zuständig.
Sehr geehrter Herr Harzer, ich glaube, wir beide haben heute etwas gemeinsam. Wir haben nicht erwartet, dass wir hier auf der Bühne stehen werden.
Der Iflandring geht an den würdigsten Schauspieler im deutschsprachigen Raum. Dem 47-jährigen Jens Harzer wurde er von Bruno Ganz zugedacht, der vor 4 Monaten starb. Der würdigste sein. Mit solchen Begriffen kann Jens Harzer nichts anfangen.
Das Schauspiel hat ja nichts Repräsentatives mehr. Also jedenfalls außerhalb vom Burgtheater. Vielleicht ist es hier noch so. Aber mit würdig begnadet, das muss man von sich weghalten.
Der 47-jährige Schauspieler ist seit 2009 am Hamburger Thalia Theater, spielte bei den Münchner Kammerspielen, am Bayerischen Staatsschauspiel, aber auch im Tatort mit. Er beeindruckte nicht nur Bruno Ganz, sondern die Fachwelt und das Theaterpublikum gleichermaßen. Jens Harzer arbeitet mit namhaften Regisseuren wie Luc Bondy, Dieter Dorn, Leander Hausmann, Herbert Achternbusch und Johann Simon.
All die regelmäßigen Scheitel, wo sind nur die schönen Unregelmäßigen geblieben?
Im rappelvollen Burgtheater gab es eine Auswahl seiner Schauspielkunst. Etwa als Erzähler in Immer noch Sturm von Peter Handke im Jahr 2011.
Es herrscht immer noch Sturm!
Immer noch Sturm spielt in der Nazizeit und ist biografisch angelegt. Als Hauptredner ging Peter Handke so darauf ein.
In dem Moment, als ich Jens Harzer diese, auch im guten Sinn, Tirade, dieses Gebet, diesen Psalm fast schreien hörte, kam es zu demselben Wir-Erlebnis, wie es nie im Kino passieren kann. Auch nie in einem Liederabend, nie in einem Konzert, eben nur im Theater der Fall sein kann. Und das ist das Große an der Schauspielkunst, am Theater überhaupt.
Er wolle über sein Verhältnis zu Schauspielern reden, so Peter Handke. Handke zitierte den französischen Philosophen Diderot. Dieser fand, Schauspieler sollten nicht mit dem Gefühl spielen, sondern mit dem Verstand und der Vernunft. Handke widersprach. Das Gefühl sei das Erste, die Vernunft gliedere und bringe das Gefühl in Folge. Bei der Schauspielkunst werde durch Flüchtigkeit Dauer erzeugt und das Geheimnis des Spiels werde niemand jemals definieren können.
Es gibt keinen begnadeten Sänger, es gibt keinen begnadeten Bildhauer, aber es gibt den begnadeten Schauspieler.
Ich fand das schön. Ich finde immer beim Handke schön, dass das so ein tastendes Denken ist. Dieses tastende Denken war doch schön und dass es eben nicht nur um Verstand, sondern um Gefühl geht. Ich finde schön, dass der gekommen ist.
Eine belastende Verantwortung sieht Jens Harzer in dem Iflandring nicht. Mit oder ohne Ring. Er hätte seine Arbeit genauso weitergemacht. Und ja, eine Frau als Iflandringträgerin könne er sich vorstellen. Er werde schon alles lösen, so Jens Harzer über den Ring.
Keine Ahnung, was mit dem passiert. Jetzt ist er erstmal in der Handtasche meiner Frau.
Der Schauspieler Jens Harzer hat ihn entgegengenommen heute, den Iflandring, als höchste Auszeichnung für Bühnenkünstler auf Lebenszeit. 1976, mit nur 28 Jahren, gelang der Amerikanerin Susan Meiselas ein großer Sprung. Sie wurde Mitglied der Fotoagentur Magnum und seither arbeitet sie als Dokumentarfotografin. Ihre Bilder aus Kriegs- und Krisengebieten wurden inzwischen weltweit veröffentlicht. Sie kombiniert in den Ausstellungen häufig Foto, Audio, Video und gedrucktes Material und hat immer wieder auch Langzeitprojekte verfolgt, in Kurdistan etwa oder in Nicaragua. Und in diesem Jahr erhielt die 71-Jährige den renommierten Fotopreis der Deutschen Börse, wo einige ihrer Bilder nun auch ausgestellt werden, zusammen mit 3 weiteren Finalisten. Rudolf Schmitz hat Susan Meiselas dort getroffen.
Diese Farbfotografien lassen wenig Zweifel, was hier passiert ist. Zerfetzte Kleidungsstücke auf bloßer Erde, einige mit Steinen beschwert. Angehörige hatten sie ausgegraben, um die anonym verscharrten Opfer der Massaker identifizieren zu können. Susan Meiselas war 1991 in den Irak gereist, um Spuren des Völkermords an den irakischen Kurden zu dokumentieren.
You know, the question initially was the search for the visual evidence of what had happened.
Es ging darum, unbezweifelbaren Beweis zu finden für das, was passiert war. Das Bild dort zeigt einen jungen Mann namens Taimur, der in ein Massaker geriet. Er hat die Wunden von Kugeln in seinem Rücken und überlebte nur, weil er sich unter den Toten verborgen hatte.
Der 15-jährige Taimur steht mit dem Rücken zur Fotografin, hat sein T-Shirt hochgezogen, damit sie die Wundnarben sehen kann. Lediglich seine Pluderhose verrät den Kurden. Das Böse, so beweisen diese Bilder, ist banal. Manche Fotografien zeigen einfach nur Betontrümmer, darin ein paar einsam dastehende Menschengestalten.
I traveled through that region looking for the remnants.
Ich habe nach Überresten gesucht, Trümmer auf einem Hügel, ein Dorf nach dem anderen und natürlich auch die Massengräber, die markiert worden waren. Diese zwei Bilder hier beziehen sich auf ein Grab in Koreme, wo 33 Männer exekutiert und begraben wurden.
Was kann das dokumentarische Foto leisten angesichts eines grauenvollen Völkermords, symbolisiert durch aufgerichtete Steine auf einem Feld? Susan Maiselas stellt sich solche Fragen immer wieder und findet dann doch Bilder, die uns Betrachtern nahegehen und die emotionale Qual der Hinterbliebenen ahnen lassen. Wie das Foto der schwarz gekleideten Frauen, die Medaillons mit den Bildern ihrer Männer oder Söhne tragen. Das Bild ist stark angeschnitten. Man sieht keine Gesichter, nur die kleinen Medaillons vor schwarzem Tuch.
These are women who are carrying, wearing their permanently.
Diese Frauen tragen die Bilder als Halsband, nicht als Herausforderung oder als Frage, wo die Verschwundenen sind, wie in Argentinien oder Guatemala, wo ich vorher gewesen bin. Sie tragen sie dicht an ihrem Körper, um die Gegenwart derjenigen zu spüren, die Teil der Vergangenheit sind.
Susan Maiselas, eine kleine, energisch wirkende Frau, versteht sich als Vermittlerin. Sie hat mit den kurdischen Communities zusammengearbeitet und unter anderem deren Familienfotos gesammelt, um die Vielschichtigkeit gelebter Geschichte zu zeigen. Vitrinen in der Ausstellung breiten diese zahlreichen Biografien und Erzählungen aus. Was also ist die Rolle der Fotografie, die Geschichte ans Licht holen will?
Well, it's interesting if it's to remember or to feel history.
Wollen wir uns erinnern oder Geschichte fühlen und uns mit denjenigen verbinden, die mitten unter uns sind? Ich denke, Fotografie kann immer noch als Brücke zwischen den Kulturen funktionieren. Sie ist eine Art Anker und kann Beziehungen formen, die noch in der Zukunft liegen.
Visuelle Recherche definiert sich heute anders als in der Vergangenheit. Sie setzt nicht mehr auf das einzelne ausdrucksstarke Bild, sondern zusätzlich auf Texte, Fundmaterialien oder Videos. Die Spanierin Laia Abril zeigt eine Recherche zum Thema Abtreibung. Der deutsche Fotograf Arvid Messmer hat aus inzwischen freigegebenen Polizeiarchiven eine neue Erzählung der RAF konzipiert. Der Amerikaner Mark Ravadel beschäftigt sich in großartig nuancierten Schwarz-Weiß-Fotografien unter anderem mit verlassenen Atomtestgeländen. Land Art mit beklemmendem politischen Hintergrund. Kuratorin Anna Dannemann.
Alle vier Positionen beschäftigen sich mit dem Archiv als eine Art von Grundstein oder schaffen Archive auch selber. Alle Projekte befassen sich mit der Langwierigkeit des Bildes und nicht diesem schnellen Konsumieren eines Bildkonvoluts, sondern damit, dass es eigentlich auf lange Zeit auch fassbar bleiben muss.
Auch deshalb ist diese Fotoausstellung in der Börse Eschborn-Frankfurt eine beeindruckende Schau. Sie verweigert sich dem schnellen Like oder Dislike der Instagram-Kultur und verlangt Aneignungsarbeit. Zeit zum Lesen, Zeit zum Schauen, Zeit zum Erinnern.
Rudolf Schmitz über die Fotografien von Susan Maiselas, Laia Abril und Arvid Messmer in der Deutschen Börse in Frankfurt am Main.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Zentralrat der Juden in Deutschland begrüßt den Rücktritt des Direktors des Jüdischen Museums Berlin, Peter Schäfer. Dies sei ein wichtiger Schritt, um weiteren Schaden von der Institution abzuwenden, schrieb Zentralratspräsident Josef Schuster auf Twitter. Zuvor hatte er scharf kritisiert, dass das Museum einen Zeitungsartikel über Wissenschaftler empfohlen hatte, die den Beschluss des Bundestages gegen die BDS-Bewegung verurteilen. Die Bewegung ruft unter anderem zum Boykott israelischer Waren auf. Der Zentralrat stellte in Frage, ob die Bezeichnung jüdisch für das Museum noch angemessen sei. Zudem hatte der Rat Vorbehalte gegen eine Jerusalem-Ausstellung des Museums vorgebracht. Die Schriftstellerin Husch Josten hat den diesjährigen Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung erhalten. Die 50-Jährige greife heikle Themen wie Terrorismus und Fundamentalismus in Europa auf, begründete die Jury ihre Entscheidung. Über große Themen erzähle sie fundiert, nicht lehrmeisterlich, vielmehr lakonisch und leicht. Außerdem seien ihre Erzählungen in die Lebensgeschichte von Menschen eingebettet. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. Der österreichische Architekt Wilhelm Holzbauer ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Seinem Beinamen Wilhelm der Erbauer wurde er mit über 500 Projekten gerecht. Entwürfe für Opernhäuser und Theater in Sydney, Paris und Tokio sind ebenso darunter wie U-Bahn-Bauten für Wien, Ankara und Bilbao. Holzbauer selbst sah sich als klassischer Architekt mit Wurzeln in einer pragmatischen Grundhaltung und nicht in einer ideologischen. Die erste bekannte Zeichnung des Malers Paul Gauguin wurde heute für 80.000 Euro versteigert. Das Aquarell zeigt ein Schweizer Chateau am Wasser. Es stammt aus dem Jahr 1865. Gauguin war 17 Jahre alt, als er das Bild malte.
Mit der Diversität in Kultureinrichtungen ist das so eine Sache. Manche sind da ganz vorne dabei. Postmigrantisches Theater fällt einem da vielleicht ein. Also Einrichtungen wie das Gorki in Berlin, das Minderheitenthemen aufnimmt und sich damit auch ein jüngeres, ein diverseres Publikum erschließt. Aber es gibt eben auch viele Institutionen, die mit ihrem Programm überspitzt gesagt dann doch eher den gebildeten weißen alten Mann und die weiße alte Frau erreichen und das finanziert mit Steuergeldern. Auf die Dauer kann das nicht gut gehen, das hat inzwischen auch die Bundesregierung verstanden, weshalb sie die Diversität in solchen Institutionen entwickeln will. Tja, aber wie macht man das dann? Moritz von Rappert von der Stiftung Genshagen ist im Studio. Er hat eine ja etwas ungewöhnliche Veranstaltungsreihe organisiert. Guten Abend.
Hallo.
In dieser Reihe setzen Sie Vertreter von Kultureinrichtungen mit Vertretern der freien Wirtschaft auf ein Podium. Also warum? Weil die Kultur von der Wirtschaft anscheinend etwas lernen kann, ja?
Es ist tatsächlich mein Auftrag, mal zu gucken und mich umzuhören, was die Wirtschaft in diesem Stichwort Umfeld Diversity Management, was die da eigentlich so macht. Weil die Wirtschaft bei genauerem Hinsehen natürlich auch viele Probleme hat. Generationswechsel, Nachwuchs finden, gigantische Marktverschiebungen, wo die Wirtschaft auch sehr in Bewegung ist. Und vor dem Hintergrund zu sagen, guck doch mal, ob da was Interessantes, was für den Kulturbereich relevant sein könnte. Und tatsächlich habe ich Sachen gefunden.
Es haben ja schon viele Podiumsdiskussionen mit Vertretern beider Seiten stattgefunden. Also ich habe zum Beispiel gelesen im Theater Senftenberg oder in Kassel im Museum für Sepulkralkultur. Wovon reden wir eigentlich? Also geht es um Arbeitsbedingungen, geht es ums Publikum oder geht es um Bezahlung?
Der Ausgangspunkt ist immer, dass ich die Kultureinrichtungen angefragt habe, wüst durch die Landschaft im Grunde genommen, weil ich eben auch weg wollte von diesem Hamburg-München-Berlin-Diskurs, wirklich zu sagen, was ist in Konstrabrauxel, was ist in Lichtenfeld, so was weiß ich wo, was ist da das Thema, was haben die für eine Frage? Die beobachten ja auch eine Entwicklung in ihrem gesellschaftlichen Umfeld und kommen sie damit super klar, dann haben sie keine Frage, herzlichen Glückwunsch.
Das oder sagen wahrscheinlich viele, oder?
Es gibt ein paar, die sagen, vielen Dank, auf Wiedersehen. Und es gibt aber eben auch welche, die sagen, es ist super, dass du anrufst, weil wir haben tatsächlich eine Frage. Und diese Frage geht dann entweder in Richtung PR, das heißt, sie sagen, wir haben ein super Programm, aber es versteht leider keiner, es kommt niemand trotzdem, also wie können wir die PR ändern? Oder sie sagen, wir wissen wirklich nicht, was wir denen eigentlich anbieten, weil so divers, wir haben doch nur eine große Bühne beispielsweise. Oder sie sagen, mit unserem Personal, die sind alle komplett überlastet, die wissen nicht mehr links und rechts, wie können wir das machen? Und dann diese Frage ernst zu nehmen und im Grunde genommen dazu, jemanden aus einem Wirtschaftsunternehmen zu kuratieren, die oder der möglicherweise mit ähnlichen Problemen in seiner oder ihrer Firma zu tun hatte. Das heißt, es ist auch nicht eine Pressesprecher, eine Showveranstaltung, sondern es ist wirklich im Grunde genommen eine Begegnungs- und Arbeitsveranstaltung, die eben auch zwei Teile hat. Das eine ist der öffentliche Teil, der auch nicht wirklich Podiumsdiskussion ist, weil ich sehr skeptisch bin, was bei Podiumsdiskussionen rauskommt, sondern wirklich auch ein Austausch, wo man ja sehr vorsichtig sein muss, wie vergleichbar ist eigentlich eine Kultureinrichtung und Wirtschaftsunternehmen. Das ist alles ein bisschen unterschiedlich. Wenn man sich aber entspannt und mal von ein bisschen weiter Distanz guckt, ist es vielleicht eben doch spannender. Man hat auch nicht den Wettbewerb, dass man sagt, das tolle Gorki, wir sind aber hier nicht in Berlin. Und der zweite Teil ist ein interner Workshop, der am Folgetag stattfindet, wo man immer noch mal sehr konkreter arbeiten kann im Hinblick auf die Frage, wenn wir das alles so finden, was wollen wir im Grunde genommen nächste Woche anders machen?
Ich habe das trotzdem noch nicht ganz begriffen. Also wie dann Wirtschaft auch Antworten geben kann auf so, das sind ja ganz grundsätzliche Fragen. Also in die Lachenmann-Oper hole ich keinen 13-Jährigen rein.
Und da kann mir doch auch keiner eigentlich eine Antwort darauf geben, oder?
Gut, die Frage ist jetzt nicht so konkret, dass die sagen, wir haben diese tolle Lachenmann-Opa, aber die 13-Jährigen, die kriegen wir nicht. Wobei selbst dann möglicherweise jemand aus der Wirtschaft fragen würde,
warum macht ihr Lachenmann, nicht die 13-Jährigen? Sagen die dann.
Genau, da gibt es auch 1000 Subfragen. Also es ist auch oft so, dass wir mit einer Frage anfangen und sich dann in der Arbeit erst rausstellt, die Frage ist vielleicht noch ein bisschen anders. Die Bewegung, es ist wie eine, man könnte auch sagen, es ist eine kleine Art von Öffnung auch, weil ich eben aus meiner Kulturblase rausgucke und plötzlich denke, die anderen, die haben eigentlich verwandte Probleme. Wir leben letztendlich ja doch in einer Gesellschaft. Die Diversität betrifft ja nicht nur die Kultureinrichtungen, sondern auch ein Wirtschaftsunternehmen muss sich damit beschäftigen.
Und was sind da so vielleicht knackige Punkte, wo man wirklich sagen kann, das läuft da besser als bei uns? Können Sie da mal ein Beispiel nennen?
Na, ein Thema, was zum Beispiel oft jetzt vorkam, ist diese Frage, wie im Kulturbereich eben tatsächlich die Überlastung im Personal, wie stark die ist, wie der Sinn, warum arbeite ich da eigentlich, wie der so ein bisschen verloren geht. Das heißt, ich schufte die ganze Zeit in den Werkstätten und ob da abends Aufführung ist und dann das anguckt, das, was der Sinnstiftung sein kann, wo ich vielleicht auch irgendwann mal angefangen habe, im Theater zu arbeiten, das geht mir völlig verloren inzwischen.
Und dann wegen der prekären Arbeitsbedingungen.
Genau. Und dann praktisch zu gucken, wie kann ich eigentlich mit Team, mit Austausch, mit sozusagen Rückbesinnung auf diese Frage, warum machen wir das eigentlich, da wieder in die Gänge kommen? Was muss ich tun, dass mein Gesamtpersonal im Grunde genommen wieder stärker beisammen ist? Mhm. Und es ist eben auch eine Einladung zu sagen, der leichte Kurzschluss, den es manchmal gibt, zu sagen, ja, wenn wir mehr Geld hätten, wenn wir mehr Personal hätten, wenn wir mehr Zeit hätten, dann wäre das alles anders. Aber realistisch eben auch zu sagen, das sind alles Größen, die werden sich übermorgen bei euch nicht ändern. Das könnt ihr vergessen im Grunde genommen. Und umso klarer eben zu sagen, ja, wir suchen eine Inspiration und wir finden es auch, das finde ich auch ganz wichtig, wir finden es auch sinnvoll, das öffentlich zu verhandeln und versuchen an dieser Stelle etwas zu entwickeln und eben tatsächlich ganz konkret also greifbar zu sagen, okay, nächste Woche haben wir eine andere Art, wie wir uns regelmäßiger treffen im Personal oder wir versuchen sozusagen viel stärker auch in der Öffentlichkeitsarbeit nicht mehr von diesem Senden, die ganze Zeit zu senden, was wir für ein tolles Programm haben, was für diese Stadt toll ist, was wir für tolle Lachenmann-Opern im Programm haben, sondern auch mal ein bisschen zu empfangen, in welcher Stadt sind wir hier eigentlich und was sind die Interessen der Menschen und die Nöte und die Bedürfnisse der Menschen vor Ort. Und das ist ein Turn, der, glaube ich, so selbstverständlich im Kulturbereich nicht ist, sondern wir sind ganz doll, die Geschichte der Bildungseinrichtung, Museum, Theater, Konzerthaus ist erstmal etwas zu vermitteln und etwas anzubieten.
Moritz von Rappert über die Veranstaltungsreihe Diversität in Arbeit. Was können Kulturinstitutionen von der freien Wirtschaft lernen? Nächste Veranstaltung ist morgen Montag am Stadttheater Bremerhaven zur Frage, über die wir gerade gesprochen haben, nämlich wie ein Stadttheater die gesamte Gesellschaft erreichen kann. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Das Berliner Poesiefestival ist für seine Superlative bekannt. Für eine Woche im Sommer kommen aus der ganzen Welt Literaten und Lyrikerinnen in Berlin zusammen und verwandeln die Abende und Nächte in wahre Grenzerweiterungsräume der Worte. Immer sehr nah am Puls der Zeit und oft in Verbindung mit Kunst, Theater, Performance, Musik, Film und digitalen Medien. Eindrücke von der diesjährigen Ausgabe hat Etienne Röder gesammelt, und zwar in der Akademie der Künste.
Als ein poetisches Wimmelbild war er angekündigt, und wuselig wurde es dann auch, als der Lyrikmarkt des Berliner Poesiefestivals am Eröffnungswochenende in die Akademie der Künste lockte. Der Platz vor der Akademie im Hanseatenweg war gesäumt von üppig gefüllten Büchertischen. Und auch im Foyer reihten sich in konzentrischen Büchertischkreisen Verlage und Autorinnen aneinander. Und die Besucher konnten stöbern, shoppen und miteinander ins Gespräch kommen.
Das Gedicht von Fontane über Afghanistan. Vor 150 Jahren geschrieben.
Begonnen hatte das Festival bereits am Freitag mit einer Nacht der Poesie, in der Dichterinnen in 7 Sprachen Beispiele ihrer poetischen Weltaneignung gaben. endlich Zeit für Sprache. Das Motto des Festivals schloss die Überzeugung mit ein, dass in Zeiten von falschen Fakten und Hassrede die Sprache eine Gegenrealität erschaffen müsse. Worte schaffen Taten. Und so referierte der italienische Philosoph Giorgio Agamben über Dialekt, Bilingualismus und Poesie. Und Philipp Hübel dachte über die Mittel der Manipulation und die Wege der Aufklärung nach. Auch das Themenspektrum des Lyrikmarktes war hochpolitisch und die Autoren gaben bereitwillig Auskunft zu ihren Werken.
Ja, ich bin Sophie Lichtenstein und ich bin Autorin und Herausgeberin des Subkultur Verlags. Das Heft heißt Spontaner Trip nach Sachsenhausen. Eigentlich ist es schon geiler, ins Konzentrationslager zu gehen, weil das bestimmt arschlustig wird mit Robin und Lukas erstmal und dann Hitlern die sich gegenseitig und schreien, wie geil, lol, Alter, auch ich könnte schon jetzt bei den Gedanken derbe ablachen.
Immer wieder eilten die Literaten dann von den Büchertischen in den Buchenhof der Akademie, um aus ihren Werken vorzulesen. So wie der Poetry Slammer Lee Mokobe, Transmann und Gründer der südafrikanischen Vocal Revolutionaries, einer Organisation, die junge afrikanische Autorinnen fördert.
The first time I uttered a prayer was in a glass-stained cathedral.
Bei ihrem ersten Gebet, so erinnert sich Mokobe, kniete sie mit verschränkten Händen vor ihrem jungen, unschuldigen Körper, gleich einem riesigen Fragezeichen, und bat Jesus höchstpersönlich, sie richtig zu machen. Ihre Mutter hatte ihr doch erzählt, was für ein Wunder sie war. Also entschied sie sich, ein Junge zu sein.
My mother told me of the miracle I was, that I could grow up to be anything I want, so I decided to be a boy.
Selbstbewusst und leidenschaftlich verwebt Mokobe nach einem USA-Aufenthalt die schleichenden Worte, die irgendwann zu Killern transformieren, zu einem wütenden Gedicht über das Land, in dem Donald Trump gerade Präsident geworden war.
Greatness, see, patriotism, see, xenophobia, see, go back to where you came from. I respect gays, just not in front of the children.
Und er paraphrasiert die Grundzüge der amerikanischen Verfassung, wie geschrien aus den Kehlen der illegalisierten Migranten, die durch Meere und Stacheldraht herüberrufen.
We, the people, will remind America of her true nature, a home that greets all its visitors with love that sticks long after we are gone.
Dass politische Poesie nicht immer laut und kämpferisch sein muss, bewies der Lyriker István Kemény, dessen Texte in seiner ungarischen Heimat regelmäßig ganze Debatten anstoßen.
Érzékenyen az érzékenyeknek, eltompulva az eltompultaknak.
Sensibel zu den Sensiblen, abgestumpft zu den Abgestumpften. Ungarisch zu den Ungarn, Deutsch zu den Deutschen. Das Gleiche, immer den Gleichen. Als ob du den Mund gar nicht mehr aufbekämst. So die Übersetzung seines Gedichtes Kommunikation. Der argentinische Schriftsteller Sergio Raimondi gilt als Erneuerer der argentinischen Poesie. Er las die diesjährige Rede des Poesiefestivals. Titel: Probleme beim Verfassen einer Ode an den Pazifischen Ozean. Der Titel war motiviert von der Tatsache, dass der Pazifische Ozean der globale Raum der Gegenwart ist, durch den die wirkmächtigsten Prozesse laufen, sei es nun auf wirtschaftlicher, sozialer oder politischer Ebene. Ich nenne nur das Beispiel der Beziehung zwischen USA und China. In seiner Rede bezieht sich Raimondi auf einen der meistgelesenen politischen Philosophen in Argentinien und ganz Lateinamerika, Theodor Adorno. Ausgehend von Adornos Forderung nach einer Kunst, die auf der Höhe des Kapitalismus sein müsse, hinterfragt er sie nicht ohne Witz. Was bedeutet es denn für den Lyriker, auf der Höhe des Kapitalismus zu sein? Muss der Poet sich dafür nun die maßlosen Wesenszüge des globalen Kapitalismus aneignen? Die Frage, wie eine Poesie heute im empathischen Sinne politisch sein kann, finde ich dabei am interessantesten.
Enfrentar esas preguntas es más interesante que el capitalismo no esté a la altura de la poesía.
Stimmen vom Berliner Poesiefestival in der Akademie der Künste. Und dieses Festival, das geht noch bis zum 20. Juni. In Kolumbien werden morgen die Dreharbeiten zu einer Literaturverfilmung abgeschlossen. Und zwar geht es um den Brief an einen Schatten, das Buch von Hector Abad Faciolince, das vor 10 Jahren auf Deutsch erschienen ist. Abad erinnert darin an seinen Vater, der Arzt und Menschenrechtsaktivist war und 1987 in Kolumbien ermordet wurde. Ein Buch also, in dem sich auch das Drama eines ganzen Landes spiegelt. Oscar-Preisträger Fernando Trueba verfilmt es nun zu einem Zeitpunkt, zu dem der Frieden im Land wieder in Gefahr ist. Und Tobias Wenzel, der war mit dem Autor Hector Abad Faciolince bei den Dreharbeiten.
Im Zentrum Medellins, unterwegs zum Set, an dem sein Bestseller Brief an einen Schatten verfilmt wird, sieht Héctor Abad Faciolince aus dem Fenster eines Taxis.
Als mein Vater ermordet wurde, habe ich in diesem Haus hier gewohnt. Das Problem war, dass das Haus gelb und grün gestrichen war. Das waren die Farben der linken Partei Union Patriotica. Damals wurden alle möglichen Leute der UP ermordet. Da haben mich Freunde gewarnt. Du musst dein Haus in einer anderen Farbe streichen.
Kurz darauf betritt er ein Gebäude der Universität von Antioquia, wo sein Vater, Héctor Abad Gómez, Medizin gelehrt hat und wo nun gedreht wird.
Action!
Der spanische Regisseur Fernando Trueba sieht auf einen Bildschirm, trägt Kopfhörer.
Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad.
Im Festsaal der Universität hält Abad Gómez, gespielt von Javier Cámara, eine Abschiedsrede zu seiner Pensionierung. Die nahe Straßenbahn, die mit ihrem Lärm die Szene zerstört, integriert der Schauspieler scherzhaft in seinen Text.
Y el tranvía que pasa también lo voy a cultivar.
Cámara begrüßt Abad Faciolince herzlich. Es ist, als umarmten sich Vater und Sohn.
Mal denke ich, mein Vater ist auferstanden, dann wieder, mein Vater ist tot. Das ist ein Wechselbad der Gefühle.
Seine 93-jährige Mutter, die Witwe des Kämpfers für Volksgesundheit und Menschenrechte, hat am Set gelacht und geweint. Sie und ihr Sohn muten sich aber nicht den Dreh der Mordszene zu. Am 25. August 1987 erschossen zwei Killer im Auftrag von Paramilitärs und unbekannten Hintermännern Abad Gómez im Zentrum Medellins. Eine Frau, im Film gespielt von Maria C. Restrepo, hatte ihn in eine Falle gelockt.
Ich habe das als Schauspielerin gemacht, aber hier, in meinem Herzen, hat es wehgetan. Letztlich geht es um starke Auseinandersetzungen zwischen links und rechts, verstehen Sie? Die Gewalt hält bis heute an. Das geht von sehr mächtigen Kräften aus.
Wie Restrepo belassen es auch Anwohner, die den Dreh der Mordszene beobachten, lieber bei Andeutungen. Sie haben Angst, ihre Meinung zu sagen, in einem Land, in dem der neue Präsident Duque die Umsetzung des Friedensvertrags in zentralen Punkten blockiert hat und weiter Menschenrechtsaktivisten, wie damals Abad Gómez, ermordet werden. Der hatte nicht mal Angst, als sein Name auf einer Liste mit Todeskandidaten auftauchte. Jeder, sagte er einmal, habe das Recht auf Glück. Er erinnert sich der Sohn beim Dreh auf einer idyllischen Finca.
Als mein Vater ermordet wurde, war das Land noch stärker von Gewalt bestimmt und noch trauriger. Aber selbst heute muss das Land leider weiter für sein Glück kämpfen. Vielleicht sind die Feste in Kolumbien so groß und so laut, weil die Kolumbianer oft denken, es könnte ihr letztes Fest sein.
Im Film feiert Abad Gómez auf der Finca ein Fest mit seiner Familie. Die reale Enkeltochter Daniela Abad hat schon einen Dokumentarfilm über ihren Großvater gedreht und ist nun bei der Literaturverfilmung für das Skript zuständig. Sie hat mehr Distanz zur Ermordung ihres Großvaters, weil sie ihn nie erlebt hat.
Por otro lado, también intento, como estoy trabajando, pues mantener cierta frialdad.
Außerdem verlange ich mir bei der Arbeit am Film eine gewisse Gefühlskälte ab. Allerdings berühren mich dann doch einige Szenen. Aber das ist ja vielleicht ein gutes Zeichen.
Der Film zeigt in Farbe die innige Beziehung zwischen dem Vater und dem etwa 11-jährigen Sohn und in Schwarz-Weiß die Zeit um den Mord. Während der Dreharbeiten zu Brief an einen Schatten ist in Kolumbien ein Dokumentarfilmer ermordet worden. Das gehe ihm nicht mehr aus dem Kopf, erzählt Regisseur Fernando Trueba, als Héctor Abad Faciolince schon den malerischen Drehort verlassen hat.
Wie kann ein Land, das so schön und voller Reichtum ist, das so wunderbare Menschen hat und so viel Kultur, all diese Gewalt hervorbringen? Wenn ich mich jetzt hier umblicke, sehe ich das Paradies und frage mich, warum?
Tobias Wenzel über die Verfilmung von Hector Abads Bestseller El Olvido que Seremos, auf Deutsch Brief an einen Schatten. Im nächsten Jahr kommt dieser Film von Fernando Trueba in die Kinos.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Ich Instagramme, also bin ich, behauptet Joachim Huber im Berliner Tagesspiegel und wandelt uns den ersten Grundsatz von Descartes ab, um Madonna zu erklären. Nun kann man die Queen of Pop ja gar nicht erklären, das ist quasi ihr erster Grundsatz, aber Huber zitiert sie trotzdem. Ich denke, Instagram ist dafür gemacht, dass du dich schlecht fühlst, sagte sie der Sun. Die Plattform würde ihre Nutzer zu Image-Sklaven machen, die sie gar nicht sein wollten, ständig würde sich einer mit dem anderen vergleichen. Madonna hat 14 Millionen Instagram-Follower und so muss man sich hier schon fragen, geht es nicht ein bisschen origineller? Doch geht es, wenn man Friedrich Küppersbusch liest, der fordert in der Taz, man solle mal den prähistorischen Artikel 183 des Strafgesetzbuchs schreddern, der da lautet, ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Und während man sich beim Lesen noch fragt, stimmt das? Antwortet Küppersbusch via Taz. Ja, da steht Mann. Heißt das dann, dass Frauen per Gesetz zu exhibitionistischen Handlungen nicht fähig sind? Oder werden sie nackt einfach nicht als störend empfunden? Ein Drittel Dösen, ein Drittel Alkohol, ein Drittel Sex, titelt hingegen die Süddeutsche Zeitung und berechnet damit den Inhalt des Romans von Chip Cheek, Tage in Cape May. Wer auf diesen Namen in der Buchhandlung seines Vertrauens noch nie gestoßen ist, dem erklärt Felix Stephan, im Jahr 2017 hat Chip Cheek für das Manuskript in den USA einen der höchsten Vorschüsse des Jahres bekommen, übertroffen nur von Michelle Obama und Kristen Rupinian. Mindestens eine halbe Million Dollar soll es nach Informationen der New York Times gewesen sein. Und das für jemanden, der vorher nur durch ein paar Kurzgeschichten in Literaturzeitschriften aufgefallen war. Das Geld dürfte die Lizenzabteilung leicht wieder hereingeholt haben. Der Roman erscheint dieser Tage unter anderem in Frankreich, Kanada, Australien, Dänemark und Deutschland. Und in jedem Land wird der Roman auf die exakt gleiche Weise vermarktet. Als eine irgendwie ausufernde Hochzeitsreise beschreibt Felix Stephan die Handlung in der SZ, stellt dann aber auch fest, je weiter die Geschichte allerdings voranschreitet, desto mehr fällt auf, dass die Dichte der Sexszenen deutlich zunimmt und die Sexszenen außerdem außergewöhnlich lang sind und es streng genommen außer dem Sex gar keine Handlung gibt. Gut, dann vielleicht doch lieber Fernsehen? Wenn amerikanische Serien im Feuilleton besprochen werden, klingt das häufig wie dieses Zitat aus der Neuen Zürcher Zeitung. Um ehrlich zu sein, liegt mir persönlich nichts ferner als diese zwischen Wohlstandsproblemen und Hysterie rotierenden Helikoptermütter. So dachte ich. Dann kamen Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley und Zoe Kravitz und siegten. Wie gut das konzipiert, inszeniert und gespielt ist, merkt man spätestens dann, wenn man diesem grellen amerikanischen Milieu trotzdem fasziniert zuschaut. So Claudia Schwarz über die zweite Staffel der HBO-Serie Big Little Lies. Das ZDF startet am Montag auch eine neue Serie, eine Satire über den Verfassungsschutz in der rheinischen Provinz mit Gudrun Landgräbe als intrigante Chefin. Doch ach, oder wie Hans Hoff in der SZ stöhnt, alles wird überzeichnet bis zum geht nicht mehr, von der Dösigkeit des Atlatus bis zur Eiseskälte der Chefin. Dazu gibt es die nach dem Führer rufende Oma, die auf dem Tablet Rezo-Videos guckt, und einen populistischen Bürgermeister, dem man die Haare ein bisschen nach Hitler-Manier gescheitert hat. Okay, also vielleicht doch einfach nur ein Glas Wein? Oder zwei? Kann man machen, meint Stefanie Hehn in der Taz. Sie ist Chefsommelier in einem Luxushotel und bekennt, ich finde, man darf auch mal zu viel trinken. Für einen guten Wein lohnt sich das Kopfweh. Für schlechtes Fernsehen hingegen nicht.
Das war die heutige Fazitausgabe mit Marietta Schwarz. Ich sage gute Nacht.